Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Agent Mensch, unserem Podcast, in dem wir unsere sehr persönliche Beziehung zur künstlichen Intelligenz reflektieren. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, zu dem ich am Anfang sehr wenig Bezug hatte, was ich aber dann richtig, richtig interessant fand. Und zwar ist das, wie künstliche Intelligenz in die Kriegsführung, in die Verteidigung einfließt. Also unser Titel ist Krieg im Beta-Modus, wie KI die Hemmschwelle zum Töten verschiebt. Und das Erstaunliche ist, dass dieses Jahr erstmal klingt es vielleicht so ein bisschen wie ein Science-Fiction-Thema, aber es ist ein sehr, sehr reales Thema, was wir gerade ja auch in den drei Kriegen, die unsere Nachrichten dominieren, in der Ukraine, im Gaza-Streifen und im Iran sehr dominiert. KI ist wirklich in realen Konflikten angekommen und wird entlang der unterschiedlichsten Stufen der Wertschöpfungskette, wenn man das so nennen kann, von Kriegen verwandt. Und wir sehen, dass die Militärausgaben extrem in die Höhe schießen. Also die meisten Aussagen da sind klassifiziert. Deswegen ist es schwierig, darüber wirklich handfeste Zahlen zu finden. Aber laut dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut beliefen sich die Ausgaben weltweit 2024 auf 2.718 Billionen US-Dollar. Wieder so eine Zahl, zu der ich mich nicht wirklich in Beziehung setzen kann. Aber es ist der stärkste Anstieg weltweit seit 1988. Und erstaunlicherweise liegt auch Deutschland in diesem Vorderfeld. Nach den USA, China und Russland ist Deutschland mittlerweile und jüngst der viertgrößte Militärausgeber weltweit. Für die nächsten Jahrzehnte oder für das nächste Jahrzehnt möchte Deutschland unter anderem aus dem Sondervermögen über 1.800 Milliarden Euro für Verteidigung ausgeben. Und vieles davon im Bereich künstliche Intelligenz. Dazu zählen dann Kommunikationsausrüstung, Flugzeuge und Drohnen. Und es entsteht jetzt gerade so eine Vision eines hochtechnologisierten militärischen Deutschlands. Und mittendrin sind KI-Startups, nicht nur alte Rüstungskonzerne wie zum Beispiel Rheinmetall, sondern neue Startups, unter anderem Helsing und Stark Defense, die gerade jetzt im Frühjahr 2026 von der Bundeswehr einen sehr großen Auftrag in Höhe von 540 Millionen Euro für Kampfdrohnen bekommen haben. Also wir sind mittendrin in einem neuen Zeitalter. Und das Neue ist nicht nur, dass es jetzt auch KI im Militär gibt, sondern dass sehr viel Geld in einen Bereich fließt, der, darüber können wir auch diskutieren, schon auch total relevant ist, weil wir uns in einer sehr anderen, neuen geopolitischen Situation befinden. Gerade mit der Auflösung des transatlantischen Bündnisses ist das eine ganz andere Situation, in der wir uns befinden. Aber es gibt auch sehr viele, werden wir darauf kommen gleich, auch in meiner Perspektive unheilvolle Entwicklungen, die in diesem Bereich gerade stattfinden. Ja, so vielleicht zur Einführung, Bettina. Krieg. Ist das ein Thema, mit dem du dich jemals beschäftigt hast? Oder was macht das mit dir, wenn du so ein bisschen hörst, wo wir da gerade reingehen als Gesellschaft?
Ich merke auf jeden Fall, dass ich mich ehrlich gesagt wenig auf diese Folge gefreut habe. Weil ich es wirklich irgendwie sehr, also sehr schwer, also einfach sehr so, ja, so eine gewisse Schwere fühle, als ich mich auch mit dir dazu vorbereitet habe. Und ich habe nochmal so für mich reflektiert. Ich würde sagen, für mich ist irgendwie, also ich würde mich als so ein Kind der 80er, ich bin ja in Abrüstung groß geworden, sozusagen. Also in Abrüstung und den vermeintlichen Verheißungen der Globalisierung. Also sagen, ich bin eher so groß geworden, dass ich dachte, irgendwann, wenn ich mal älter bin, so wie jetzt, leben wir in einer wesentlich befriedeteren Welt und abgerüsteten Welt. Und für mich ist jetzt dieser neue Zustand mit diesen großen Konflikten, ist ja nicht so, dass wir auch vorher Konfliktherde gehabt haben und so weiter, ist schon irgendwie was Neues. Und ich merke auch, ich kann mich da emotional nicht gut drin regulieren. Also ich bin schon auch sehr besorgt und weiß das irgendwie gar nicht einzuordnen und merke so, meine grundsätzliche Haltung zu Krieg ist eigentlich Unverständnis. Also ich bin jetzt, und ich finde nicht, dass es von mir jetzt von einem total naiven Platz kommt, sondern ich habe das Gefühl, wir gehen oft oder ich höre das oft in so einem Narrativ, als wäre Krieg ein unvermeidlicher Teil des Menschseins und hat die Menschheit sich schon gegenseitig immer angetan und wird sie auch weiter tun. Und das ist halt so, wenn man sich irgendwie über Dinge streitet, dann wird es auch irgendwann zu Gewalt kommen. Und ich finde aber, es ist eine Wahl. Und ich glaube, in dem habe ich so ein gewisses Unverständnis, dass wir jetzt in dem aktuellen Punkt, wo wir sind, mit allen unseren Errungenschaften immer noch auf dieses Instrument zurückgreifen und nicht uns erarbeitet haben, dass also Konflikte anders zu lösen. Also ich bin ja nicht so naiv und denke, es gibt eine konfliktfreie Welt, sondern ich bin eher so, ja, wie können wir da bitte, bitte anders umgehen? Und dann gibt es natürlich irgendwie auch so eine Traumaperspektive in mir, wo ich auch sehen kann, okay, das ist natürlich auch irgendwie so eine Wiederholung der Vergangenheit, dass wir, weil wir auch die Kriege, die wir schon miteinander geführt haben, glaube ich, kollektiv auch nicht so verarbeitet haben, immer wieder auch in dieses Muster zurückfallen. Und ich fand es schon interessant, also das ging mir jetzt mit dem Angriffskrieg der Russland auf Ukraine am meisten so, dass ich schon gemerkt habe, wie in mir und meiner Familienhistorie so ganz bestimmte Haltungen angepinkt wurden. Ein Teil meiner Familie wurde von den Russen aus Schlesien vertrieben. Und ich habe schon gemerkt, wie dann sofort in mir so ein Verteidigungsimpuls, also wo ich dann auch in dieses Muster einfalle, so, na klar, und jetzt muss Deutschland sich verteidigen und dann finde ich Aufrüstung auch in Ordnung, weil Russland macht mir auch echt Angst. Aber dann merke ich halt, da sitze ich auch wirklich so in der kollektiven Erinnerung meines Familiensystems und muss mich sehr regulieren, um wieder zu merken, so, okay, und ich könnte mir aber auch andere Optionen vorstellen, als jetzt in den Krieg ziehen zu müssen. So. Und deswegen finde ich die heutige Folge auch irgendwie, ist für mich immer so die Frage, wie halten wir diesen schmalen Grat, dass wir uns darüber jetzt unterhalten, was KI da drin macht, ohne es zu normalisieren, dass es überhaupt Krieg gibt und dass wir uns gerade über effizienteres Töten durch KI unterhalten. Ich finde das auch eigentlich auf einer Ebene absolut absurdes Gespräch. Ja, also so ich frage mich gerade, wie machen wir das denn heute gut?
Ja, lass mal gucken. Also mir geht es aber ähnlich. Also ich finde auch, ich kann in mir diesen Punkt von so totaler Aggression und Gewalt finde ich wahnsinnig schwer zu kontaktieren. Ich es ist wie so blank. Ich kann da, gehe da nicht hin. Mhm. Ja, ich sehe zwar, was passiert und ich habe ja auch sehr bewusst so, ne, es ist ein Jugoslawienkrieg zum Beispiel oder so. Also es gibt schon andere Kriege, auch die nahe in Europa stattgefunden haben, die ich bewusst mitbekommen habe. Und zugleich ist es für mich auch, Krieg ist anderswo und Krieg hat irgendwie eine Dimension, die nicht für mich richtig fassbar ist. Und was ich an dieser Folge jetzt in der Recherche so interessant fand für mich, war zu sehen, auch durchaus die Kollateralentwicklungen, die wir durch eine Aufrüstung jetzt erleben, durch diese neue Technologie, weil die natürlich in allen möglichen anderen Szenarien, auch im Inland und auch für eine lückenlose Überwachung eingesetzt werden kann. Also ich glaube, diese dystopische Perspektive, dass die Technologie, die wir jetzt gerade sehen, dass die sich im Kriegsfall entwickelt, dass die dann uns selbst zu Hause trifft, nicht als Krieg, sondern als Kontrolle und so der Lückenlose, der gläserne Bürger, das ist das, was, glaube ich, mich am meisten fasziniert hat. Auch.
Ja, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall.
Okay, also lass uns gucken, was wir da, was heißt denn das konkret? Wo ist KI auf dem Schlachtfeld denn schon heute drin? Und ich glaube, wir alle wahrscheinlich, wenn wir Menschen fragen würden, KI und Krieg, würde jeder Drohnen sagen. Mhm. Ne? Weil Drohnen, die auf jeden Fall zum Teil und zunehmend autonom agieren, das sind über die wir sehr viel hören. Wir wissen, dass Drohnen verantwortlich für rund 80% der Kampfverluste auf der ukrainischen und auf der russischen Seite sind und dass sich mittlerweile entlang der Front so eine 16 Kilometer breite Killzone gebildet hat, wo eigentlich nur noch irgendwie Drohnen miteinander interagieren. Wir haben auch KI in dem Krieg in Gaza. Da gab es auch sehr viele Meldungen, wie da Systeme eingesetzt wurden. Da war hauptsächlich im Zentrum die Zielerfassung, also dass neue Ziele, menschliche Targets, aber natürlich auch vielleicht Depots oder Gebäude identifiziert wurden, die dann der israelischen Armee gedient haben. Und da auch, was mich da sehr beängstigt hat, war auch schon gleich einfach diese Nummer, die Zahlen. Ja? Also am Anfang des Kriegs in Gaza hat die israelische Armee festgestellt, dass sie zu wenig Ziele haben. Also wurde eine sogenannte Zielfabrik, also das wurde auch so dann in Pressemitteilungen genannt, eine Target Factory aufgebaut, die jetzt dann mittlerweile bis zu 40.000 Ziele, menschliche Ziele meistens, identifiziert hat, die es zu töten gilt. Also einfach dieser industrielle Maßstab von Menschenleben. Und das Gleiche sehen wir in Iran. In den ersten 24 Stunden sind von den USA und Israel 1.000 Targets bombardiert worden. Also auch eine Masse, die nie ohne Algorithmen und KI zustande gekommen wäre. Und es gibt aber auch entlang der sehr, würde ich mal sagen, sinnvollen oder nicht so tödlichen Dimension wird KI eingesetzt, nämlich dass KI Versorgungsketten optimiert, die ganze Lagerlogistik, die im Krieg eine Rolle spielt und eine vorausschauende Wartung ermöglicht. Also eher irgendwie so sehr technologische Reparaturthemen. Und das Ganze wird natürlich möglich. Der Hintergrund von diesen ganzen Drohnen und Zielerfassungen ist, dass immer mehr Daten erfasst werden und ausgewertet werden. Und dafür ist das erste sehr bekannte Projekt war das Project Maven gewesen, was wirklich so zu einem Symbol von einer neuen Form von Kriegsführung geworden ist. Das war ein Projekt vom Pentagon und ist heute eine breit eingesetzte Daten- und Analyseplattform, die ganz, ganz unterschiedliche, hunderte von unterschiedlichen Sensorquellen zusammenführt. Also Datenströme von Land, See, Luft, Weltraum, Cyberraum und nicht nur die Telekommunikation, die wir von der NSA kennen, sondern auch die, und die kannte ich noch gar nicht, die NGA, nämlich die National Geospatial Intelligence Agency, die ganz, ganz viele Datenströme aggregiert und dann Geheimdienstprotokolle erstellt für das Pentagon, wo keine menschliche Hand mehr dabei war. Also diese ganze vorbereitende Kriegsführung mit wahrscheinlich Millionen von Daten findet statt, dass, Zitat, no human hands dabei involviert gewesen sind. Ne? Und also wir sehen, wie da so eine neue Art von Wirklichkeit maschinell konstruiert wird, wo früher Militärangehörige irgendwie mühsam wahrscheinlich auch Daten einzeln zusammengezogen haben, dann PowerPoints erstellt haben, um die zu präsentieren. Also da ist ein Quantensprung passiert. Und der findet sich halt auch dann wieder entlang der, man lernt ja da neues Vokabular, die sogenannte Kill Chain, entlang der gesamten Kill Chain von dem Feind, wo man ein Ziel aufspürt, zum Beispiel durch Satelliten oder durch Drogen, über das Target, wo man ein Ziel auswählt und dann berechnet, welches Instrument am besten ist, um dieses Target anzugreifen. Und dann gibt es den Prozess des Engage. Das ist eigentlich der kritische Prozess, wo nämlich dann wirklich auf den Knopf gedrückt wird oder auch nicht mehr, um ein Tötungskommando zum Beispiel auszuführen. Und dann gibt es noch das Assess. Und das ist dann, dass man die Wirkung des Angriffs bewertet, auch mittlerweile mit KI. So, und das Ganze erscheint, ne, einfach, als wenn da nicht mehr sehr viele Menschen drin involviert sind. Diese ganzen Systeme setzen einfach darauf, dass es Algorithmen sind. Und das sehr Krasse ist, dass wenn wir uns anschauen, und das ist natürlich häufig, sind das keine Aussagen wirklich von Geheimdiensten oder vom Militär selbst, aber wir wissen von Soldaten und auch Whistleblowern, dass häufig die Zeit, die sie dann haben in dieser automatisierten Kette, 20 Sekunden sind, um zu entscheiden, wollen wir jetzt hier drücken, Angriff, ja oder nein. Mhm. Ja. Und das ist so etwas, also dieses, ne, wir gehen ja davon aus, und das würde ich gerne mit dir auch jetzt diskutieren, ne, dass es ein Human in the Loop gibt, dass also für mich ist es ganz klar, dass der Schritt, wenn wir einen Menschen töten oder ein großes Ziel zerstören, dass dann eine menschliche Entscheidung dahinter stehen muss und dass wir da nicht einfach einen automatisierten Prozess durchlaufen können, lassen können. Ne? Und das ist aber zunehmend nicht mehr der Fall und die Prognosen gehen sehr stark davon aus, dass es eben immer weniger sein wird. Und was ich total beängstigend daran finde, ist, dass wir aus Studien gerade auch in Hochkrisengebieten wissen, dass wenn ein Prozess vorbereitet wurde von Algorithmen und wenn wir wissen, wie viele Informationen da reingegangen sind, dass wir dann den sogenannten Automation Bias haben und dass wir als Menschen dann sehr stark diesem Vorschlag vertrauen und nicht mehr unserer eigenen Einschätzung, wie sollen wir die auch leisten können irgendwo, wenn wir wissen, dass auf der Gegenseite oder in diesem Vorbereitungsszenario tausende von Quellen eingeflossen sind, das können wir ja gar nicht mehr begreifen. Ne? Und das ist so das, was ich glaube, das wäre es krass ist. Ja, was ist, wo findet der Mensch da statt?
Also ich finde es auch sehr beängstigend. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass da so unterschiedliche Sachen für mich drinstecken. Ich glaube, also jemanden zu töten, stelle ich mir als was sehr Schwieriges vor. Ich glaube, dass das in einem Kriegskontext sich wahrscheinlich nochmal anders anfühlt als irgendwie, also das ist jetzt meine Annahme, ne? Als wenn wir jetzt irgendwie hier auf der Straße oder in sonstigen Kontexten hätten. Aber da ist ja eine totale psychische Belastung, glaube ich, drin. Und eigentlich kann das ja funktioniert töten ja nur über Dehumanisierung meines Gegenübers. Also ich denke, es wird leichter, wenn ich den anderen nicht mehr als ein minderwertigeres menschliches Wesen. Also wenn er ein Feind ist, dann ist er ja schon mal irgendwie anders als ich selber. Und dann, je weiter das Narrativ dann, aus dem ich komme, geht, dann reduziere ich da wahrscheinlich den Wert ja auch. Und so stelle ich mir das halt einfach sehr viel vor. Und ich habe halt das Gefühl, und da sind wir wieder beim Thema, wie ist die KI denn eigentlich aligned? Also welche Werte sind da hinterlegt, wenn die diese Auswahl trifft? Ist das dann so total pragmatisch irgendwie Kosten-Nutzen? Also das muss man sich ja auch mal vorstellen, ne? Also dann werden menschliche Leben irgendwie aufgerechnet. Ich glaube, da kommst du ja später auch nochmal zu, ne? Also wie viele Zivilisten dürfen sterben, damit irgendwie die Person dann irgendwie aus dem Weg geräumt wird? Und ich glaube, für mich ist so diese, also ist da so drin, okay, was machen wir denn da? Also entlasten wir uns da auch als Menschheit, indem wir uns halt selber rausnehmen? Also ist das jetzt wirklich nur, wir vertrauen einer Einschätzung vom KI-System mehr oder entziehen wir uns an einer Stelle auch der Verantwortung? Also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, da findet beides statt. Und da muss man natürlich auch sehen, die Menschen, die ausführen, sind ja nicht unbedingt die Menschen, die auch die Entscheidungen treffen. Ja, also wir haben ja in Kriegskontexten psychologisch auch immer also liegt die größere Bürde ja bei den Soldaten, die dann tatsächlich im Feld liegen. Die Verantwortung für die Entscheidung, wie denn jetzt agiert wird, liegt aber wo ganz anders. Und sozusagen die psychologische Belastung tragen ja dann auch die Menschen, die dann da vorne am Maschinengewehr oder so stehen oder im Panzer sitzen. So, jetzt könnten wir natürlich sagen, okay, ist ja super, wenn wir das jetzt irgendwie auch an so automatisierte kleine Panzer auslagern können, dann nehmen wir, also entlasten wir uns als Menschheit auch. Aber ich glaube, wir haben dieses Verantwortungsproblem dann auch überhaupt nicht gelöst. Und ich glaube, mir macht das Angst, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass in der ganzen Kette immer weniger Fühlen auftaucht. Und dadurch wird das für mich immer entmenschlichter. Und ich glaube, das Gefühl dann, ja, also ich weiß nicht, ich bin dann immer sehr schnell beim Holocaust, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn das so industrialisiert, wenn wir anfangen, Menschen so gar nicht mehr als Menschen wahrzunehmen und so industrialisiert irgendwie in Vernichtung und Gewalt zu gehen, also für mich ist das null erstrebenswert, auch wenn ich sehen kann, dass es natürlich auf einer Ebene auch Menschen, die sonst da vorne stehen müssten, jetzt individuell entlasten würde. Ja, aber also ich finde irgendwie, wie was ist denn da jetzt die Balance?
Ja klar, und ich meine, wenn ich mir überlege, so in den Weltkriegen, die wir kennen, da gab es immer auf jeden Fall ein Narrativ von Verteidigung des Vaterlands und da gab es so eine gewisse Form zum Beispiel von Patriotismus oder auch wirklich der Verteidigung. Im Verteidigungsfall ist es, glaube ich, nochmal ein bisschen was anderes. Und es gab ein Narrativ von Kameradschaft, dass man in dem Moment dadurch, dass man den Feind tötet, seinen Freund, mit dem man ganz enge, seinen Kameraden eben halt, schützt. Ja, also es war wie so ein Aufwiegen von Loyalität zu wem steh ich näher. Ja, und natürlich der Feind, also du hast vorhin über deine Familie gesprochen im Zweiten Weltkrieg, um unserer Familie, hieß es auch, der Ivan war der Russe. Und das war einfach ein absolutes Feind- und Schreckenbild, was damit propagiert wurde. Und dass sich das heute, wo wir zweifeln nicht mehr diese Form von Bindung an unsere Nation haben, dass sich da auch die Rolle des Soldaten total verändert und dass man wirklich Menschen auch nicht mehr in dem Sinne so viel zumuten kann. Das macht total für mich Sinn. Und ich fand es sehr interessant, es gibt ja Rutger Bregmann, hat ja ein Buch geschrieben, Humankind, im Grunde gut, heißt es auf Deutsch. Und da zitiert er Studien, die zeigen, wie viele Soldaten im amerikanischen Bürgerkrieg nicht, also ganz bewusst nicht gezielt haben, nicht richtig gezielt haben, sondern zwar eine Kanone oder was auch immer es dann an Waffen gab, abgeschossen haben, um so zu tun, als wenn sie zielen, aber eigentlich eben diese innere Hürde nicht überwinden konnten. Und in dem Moment, wo Töten so glatt wird, wo es nicht mehr eine Reibung gibt, sondern wo es so einfach einer der Quellen, die ich mir angehört habe aus dem Pentagon, der sagte, naja, töten ist jetzt so Klick, right, right, click oder so, also left, right, left, right oder so. Mhm. Ja, es ist einfach wie so ein Copy-Paste. Mhm. Ja, und wenn das die Handbewegung ist, die wir machen, die wir von jedem Online-Shopping kennen, wenn das die gleiche ist, wie wenn wir einen Menschen töten, dann ist das natürlich total krass. Und diese Verwischung von Verantwortung kann ich nachvollziehen, die entlastet auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, genau, ist es total diffundiert und man kann denken, dass dann viel, viel mehr einfach auch Gewalt eskaliert. Weil es irgendwo so viel einfacher gemacht ist und weil auch niemand wirklich mehr zur Rechenschaft gezogen werden kann. Ne? Also in dem Moment, wer ist denn dann der Verantwortliche, wenn ich mit einem autonomen oder mit einem halbautonomen System agiere? Ist es dann der Entwickler? Ist es dann die Kommandantin? Ist das der Operator? Ist es der Staat? Wo findet denn das Ganze statt?
Ja. Ja, total.
Und die Vermischung findet auch so statt. Also es gibt auch Quellen, die sagen, auch in den Armeen wissen die Leute häufig gar nicht mehr, war das jetzt eine KI, die den Anschlag gemacht hat, oder war da überhaupt noch ein Mensch da? Also diese große Kluft oder diese Lücke, diese Verantwortungslücke, die gibt es wirklich und dadurch fragmentiert eben halt Verantwortung. Und dann kommt noch hinzu, dass es eben für diese neue Art von Kriegsführung auch kein adäquates Recht gibt. Ne? Wir haben ja Völkerrecht und viele von den Angriffen, zum Beispiel jetzt auf den Iran, sind ja absolut völkerrechtswidrig, worüber wir gar nicht mehr so viel reden, weil das wird einfach, die Macht des Stärkeren ist einfach jetzt schon so normalisiert worden. Und da merke ich, dass ich zum Beispiel so ein totaler, also Recht gibt mir Sicherheit. Mhm. Ja? In dem Moment, wo Recht verletzt wird und ja, Völkerrecht verletzt wird, vielleicht ist das naiv, aber das ist für mich eigentlich eine total, ich würde jetzt fast sagen, heilige Instanz. Mhm. Ja, und wir sehen, dass es einfach jetzt gerade auch keine wirklich, es gibt zwar immer Bemühungen, natürlich das internationale Rote Kreuz und die UN und sowas, die drängen auf neue Abkommen, die diesen halbautomatischen und autonomen Waffensystemen gerecht werden, aber es gibt noch nichts.
Naja, und ich meine, das ist ja auch irgendwie interessant. Ich meine, man kann die Vereinten Nationen ja auch sehr kritisch sehen irgendwie, also vor allem sehr machtkritisch, würde ich sagen. Und gleichzeitig sind die ja sehr im Nachklang zum Zweiten Weltkrieg entstanden und so, das wollen wir nicht nochmal wiederholen. Und ich habe einfach das Gefühl, wir sind jetzt irgendwie was 4 Generationen später, ne? Das ist einfach so, also wir haben einfach kaum noch Bezug dazu und ich glaube, so der Horror dessen, was im Zweiten Weltkrieg irgendwie so vielen Menschen auf diesem Planeten dann passiert ist, der ist nicht mehr in den Familien so präsent. Das würde ich zum Beispiel bei mir nochmal ganz anders sagen, das war viel präsenter, dadurch, dass meine Großeltern natürlich noch irgendwie ganz anders erlebt haben und wir viel mehr Erzählungen auch darüber hatten. Und für mich machen die Vereinten Nationen dann auch Sinn und dann bin ich auch bereit, einen individuellen nationalen Souveränität aufzugeben, um mich was Größerem zu unterwerfen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Narrativ kippt gerade so sehr, dass es auf einmal wieder darum geht, also eine totale Hyperindividualisierung im nationalistischen Sinne und jeder muss wieder irgendwie sein eigenes durchsetzen. Und ich frage mich in dem ja schon, fühlt sich eigentlich jemals jemand so, dass er einen Angriffskrieg führt oder fühlt sich eigentlich jeder, er verteidigt eigentlich was? Mhm. Weil ich glaube...
Auf jeden Fall das...
also Russland wird doch auch sagen, genau, die verteidigen ihren...
Putin ist auf jeden Fall genauso.
Ja, ja, also ich glaube, ich habe das Gefühl, alle müssen sich gegen jemanden verteidigen. Und erleben darüber schon eine Legitimierung. Aber ich würde eben auch sagen, je weniger der Mensch dann in dieser Kette auftaucht, desto weniger gibt es diese kleinen menschlichen Momente, wo jemand die Situation wirklich fühlt und dann irgendwie entscheidet, okay, dann schieße ich jetzt vorbei. So, und das wird ja alles total rausgenommen. Und ich frage mich auch, inwieweit das dann irgendwie so eine Art Gamifizierung wird. Also wie beziehe ich mich denn da drauf? Bin ich da nicht auch so von der, ich weiß ja gar nicht, wie sehen denn eigentlich die Interfaces aus?
Ich weiß auch nicht, ob die wie so Game...
Sehe das denn so wie so ein Ego-Shooter? Also ist das dann auch, also ich meine, alles wird ja so durchdacht, psychologisch auch, um uns da irgendwie, also ich kann mir vorstellen, das machen die ja jetzt bestimmt nicht einfach nur funktional. Das ist doch bestimmt so aufgesetzt, damit der Mensch, der es bedient, es gut bedienen kann, aber vielleicht auch eine noch mehr Distanz erlebt, weil das, wie es ihm dargestellt wird, einfach nochmal ihn weiter rauszieht.
Ja, und ich meine, das Krasse wirklich, wenn du dir, also wir tun ja jetzt dann doch so, als wenn diese Systeme funktionieren. Ja, und was ich in meiner Recherche so interessant fand, war auf der einen Seite zu sehen, wie ungenau die sind. Ja, es sind wirklich Beta-Versionen ganz häufig. Und Maven, noch in diesem Jahr, 2026, gibt es Studien darüber, dass die Treffgenauigkeit unter bestimmten Bedingungen bei unter 30% liegt. Also wenn wir darüber reden, dass immer mehr automatisierte, autonome Entscheidungen gefällt werden, dann geben wir dann überlassen wir diese Entscheidung einem System, was in mehr als der Hälfte, in 7 von 10 Fällen versagt. Ja? Und die falsche Quelle identifiziert, zum Beispiel sagt, ah, das ist ein Panzer, aber in Wirklichkeit ist es ein Traktor. Ja? Oder wie dieser schreckliche Vorfall jetzt gerade im Februar mit der Schule im Iran, wo eine Schule bombardiert wurde und 150 oder mehr
130.
Kinder, Mädchen und Schülerinnen und Lehrer getötet wurden, weil das neben einem Marinegelände lag. Ja? Also diese Art von Ungenauigkeit, und das, die ist ja natürlich krass im Gegensatz zu dem, was, wenn du auf die Seiten dieser neuen Startups auch gehst, was dir da suggeriert wird, ja, und die Rhetorik ist Perfect Knowledge, Smart War, Clean War, ja, also es ist wieder eine riesige Diskrepanz.
So Clean War, was ist denn das für, sorry, genau. Was ist das denn, also das ist doch total auch interessant. Ja,
auch vollkommen entmaterialisiert, ne? Das ist wirklich da, die digitale Oberfläche, als wenn da auf einer digitalen Oberfläche etwas stattfindet und gar nicht mehr einen Bezug hat zu unserer Flesh-and-Blood-Welt.
Naja. Ja. Krass. Ja. Ja.
Also das ist sowas, und es ist so einfach, diese Systeme, wir wissen das aus den vom autonomen Fahren, ja, man kann so leicht diese autonomen Systeme stören, zum Beispiel, indem man einfach ein Smiley auf ein Stoppschild drauf klebt, weiß das Auto gar nicht mehr, ob es jetzt halten soll oder nicht. Ja, und in dem Moment, wo man weiß, dass man von Drohnen attackiert wird, dann wird man natürlich alle möglichen Täuschungsmanöver machen, damit die irre geleitet werden. Ja, also das ist auch einfach so ein Rad, was sich immer weiter dreht. Und wo ich glaube, dass dieser Anschein von Präzision, der gegeben wird, dass der einfach vollkommen, auf jeden Fall verfrüht ist. Ja, vielleicht, da wird sich natürlich auch was verbessern. Aber momentan, was wir gerade sehen, dieses Testen von noch unzureichender Software in vielen Bereichen ist auch einfach total krass und hat sehr viel mit der Logik von Startup-Systemen zu tun, weil die natürlich einfach auf Schnelligkeit setzen, ne? Und das wäre so der andere Punkt. Und dann können wir ja noch mal ein bisschen davon diskutieren, was macht das mit unserem Realitätssinn. Also auch, es wird immer ganz viel gesagt, dass, als wenn Schnelligkeit eine patriotische Pflicht wäre. Ja, also wenn du Alex Karp, den CEO von Palantir zum Beispiel, anhörst oder Peter Thiel oder auch Leute aus dem Pentagon, dann geht es darum, faster than the enemy zu sein. Es geht darum, dass Krieg als ein Zero-Sum-Game beschrieben wird, wo der Schnellere und der Smartere, der wird gewinnen. Und wer nicht schnell genug ist, der ist halt einfach nicht patriotisch und der überlässt die eigenen Soldaten und die eigene Nation eigentlich überlässt sie dem Feind. Ja? Also als wenn ein schnelles Agieren gleich mit Patriotismus gleichzusetzen ist und Leben rettet. Aber das ist natürlich einfach ein totaler Humbug, ja? Weil in ganz vielen Fällen natürlich Schnelligkeit einfach die Möglichkeit für eine Korrektur uns nimmt, dass wir das nachvollziehen, was da gerade passiert und dann in dieser sowieso komplexen Kette irgendwie uns einbringen können und eine Entscheidung fällen können. Ne? Das ist, finde ich, wirklich diese Ungenauigkeit und die Schnelligkeit, das waren Sachen, die ich sehr bedrückend fand, als ich darüber gelesen und davon gehört habe.
Aber das heißt dann im Grunde, also dass die Ungenauigkeit wird im zugunsten der Schnelligkeit im Grunde in Betracht gezogen, oder? Genau. Also einfach in Kauf genommen.
Genau.
An der Stelle.
Genau. Ja, und das bedeutet dann, es gibt so einen Paul Scharr, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, Scharre, ein amerikanischer Ex-Army Ranger und ein Pentagon-Analyst. Und der spricht von dem Battlefield Singularity Szenario. Ja, also der sagt, dass in dem Moment, wo wir so viel Autonomie zulassen und wo es so viele verschiedene Prozesse gibt, die aneinandergereiht sind, dass die menschliche Kognition da gar nicht mehr mitkommen kann, dass wir einen Punkt erreichen, wo wir einfach das System überhaupt nicht mehr verstehen und es total einfach nur autonom agiert. Und er macht den Vergleich im High-Frequency-Trading, also an der Börse gibt es ja auch in Nanosekunden Prozesse, die wir auch als Menschen gar nicht mehr begleiten können. Aber da gibt es so einen Circuit Breaker, da gibt es dann einfach die Möglichkeit, wirklich die Verbindung zu kappen und den Markt auszusetzen. Ja, zum Beispiel für einen Tag oder mehrere Tage oder so, weil man einfach Kontrolle wiedergewinnen will über das. Und es gibt wohl nichts Vergleichbares im Bereich der Kriegsführung.
Ja, aber ist ja auch interessant, ne? Also das, was wir sozusagen gerade schaffen, ist ein Szenario, wo wir die menschliche Begrenzung aushebeln und dann aber, damit wir das tun können, müssen wir uns in Abhängigkeit zu dem technischen System begeben. Ja. Und das sind wir willens zu tun, weil wir gerade, wie es sich anhört, gerade sehr der Glaubenssatz unterwegs ist, dass Schnelligkeit halt letztendlich der Game Changer ist an der Stelle. Ja. Ich finde das einfach auch sehr kapitalistisch. Also ich frage mich halt auch, also du kommst ja gleich, glaube ich, gleich auch nochmal drauf, ne? Also was sind denn jetzt hier die wirklichen Treiber? Also inwieweit sind wir denn jetzt gerade irgendwie, ist das noch nationalistisches Gedankengut oder liegt da drunter eigentlich die absolute Uressenz des Kapitalismus, wo es natürlich auch um Dominanz geht, aber es ist gar nicht mehr befüllt mit irgendwie nationalstaatlichen Werten oder auch einer gemeinsamen Identität, sondern es geht eigentlich nur um Besitzen und Kontrollieren und Haben, auch im Sinne von Ressourcen. Und da überholen wir uns gerade selbst mit der Technik und machen uns halt auch total abhängig und setzen uns immer mehr in einer Welt aus, die immer weniger menschliche Werte verkörpert.
Absolut, absolut. Und ich meine, dazu bezogen, ich habe einen sehr interessanten Vortrag mir angehört von, wie hieß sie, Elke Schwarz von der Queen Mary University London, die sich sehr stark mit der wirtschaftlichen Logik eigentlich dieser neuen Militärführung beschäftigt hat. Und was sie beschreibt, und ich werde den Vortrag verlinken in unserem Newsletter, sie beschreibt, wie diese Logik von Venture-Kapital, von Risikokapitalgebung Einzug gefunden hat in das Militär und ganz, ganz, ganz viel davon prägt. Ja, und das ist natürlich ein ultrakapitalistisches Instrument, Risikokapital. Denn diese neuen Defense- oder Verteidigungsfirmen, die mit denen wir es hier zu tun haben, die kommen eben nicht mehr aus dem klassischen Maschinenbau, wie wir es kennen, so mit Rheinmetall, ja, die auch extreme Profiteure der jetzigen militärischen Aufrüstung sind. Aber diese neuen Akteure kommen aus dem Tech-Bereich. Und Software kann in Wochen aktualisiert werden, ne? Panzer nicht. Also die sind eine ganz andere Schnelligkeit erstmal gewohnt. Die haben diesen Ansatz von, ne, sehr Mark Zuckerberg, move fast, break things. Einfach schnell agieren, Fehler kannst du immer später korrigieren und better, wie heißt es, better done than perfect. Also lieber einfach mal was schnell fertigstellen, als dass es perfekt ist. Und das kannst du vielleicht in einem Social-Media-System machen. Das kannst du vielleicht in irgendwelchen Anwendungen machen. Aber in Anwendungen, wo es um Leben und Tod geht, diese Denke einzuführen, ist irgendwie total, total krass und super fragwürdig. Und da ist eben auch diese hohe Risikobereitschaft, die man im Start-up-Sektor findet, die findet man jetzt plötzlich eben halt auch in dem Bereich wieder. Und es gab ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, so letztes Jahr wurde ja eine sehr symbolische Verknüpfung gemacht. Da wurde ja einige der Tech-CEOs von Meta, Palantir und anderen Firmen wurden als Reserveoffiziere der US-Armee vereidigt. Genau, um, wie hieß das, Detachment 201. Und diese Führungskräfte wurden als Offiziere aufgenommen. Also eine totale Verschmelzung eigentlich des Silicon Valleys mit dem Militär. Das Ziel war auch eben, die Armee soll leaner, smarter and more lethal werden. Ja, und der Slogan, Peter Thiel ist ja in seinem Buch Zero to One damit auch berühmt geworden, dass er eben diese Logik von 10x immer ins Feld gebracht hat. In dem Moment, wo du 10-mal größer bist als deine Konkurrenten, bist du ein Monopolist. Und Monopolist sein ist der Weg zum Erfolg. Und dieses 10x-Narrativ, was ich sogar auch aus meiner Better Place-Welt kenne, wo Gesellschaften sagen, ja, wir wollen jetzt 10x Spenden sammeln. Das findet jetzt plötzlich auch Einzug ins Militär und wird in Berichten des Pentagon, aber auch der englischen Armee, wird dann von einer 10x tödlicheren Armee gesprochen. Ja. Also du siehst, was da stattfindet und die Entwicklungszyklen, das war auch das Interessante, was die Elke Schwarz beschrieb. In der Startup-Welt hast du ja sehr schnelle Entwicklungszyklen. Also du musst eigentlich alle 12 bis 18 Monate ein neues Fundraising machen, deswegen musst du Erfolge vorzeigen können, um die nächste Finanzierungsrunde reinzubringen. Und die Fonds, die aufgelegt werden, die haben dann eine Laufzeit meinetwegen von 10 Jahren. Und dann muss aber auch das Geld drin sein, dann müssen die Exits da sein, damit du irgendwie einen guten Profit gemacht hast. Und diese Finanzierungslogik, die findet jetzt eben halt genau auch Einzug in die Militärführung. Und die ganzen Rhythmen, also da, und dass man bereit ist, diese Systeme auch mit hohen Fehlerquoten einfach in den Einsatz zu geben, hängt auch damit zusammen, dass einfach ein massives finanzielles Interesse dahinter besteht und dass also Speed und Skalierung werden jetzt nicht mehr von Sicherheitsüberlegungen dominiert, sondern von Finanzierungszyklen. Ja. Und was ich sehr spooky fand, auch in der Analyse, war wiederum, wenn du dir anschaust, wie ein Narrativ von, also in dem Moment, wo Wirtschaft und Militär so eng verflechten, was wir ja historisch auch immer wieder gesehen haben, aber wie das jetzt passiert, auch in Deutschland, dann ist es so, dass große Teile der Wirtschaft ein Interesse daran haben, dass wir ständig Konflikte haben, dass eine Unsicherheit besteht, dass wir ja in den Krieg ziehen und dass so ein Narrativ von Bedrohung omnipräsent ist, weil weshalb würde man sonst in diese Firmen investieren?
Naja. Ja. Für mich wäre das auch die Erklärung und ich frage mich schon, ist es jetzt, also kommt uns das jetzt gerade auch nochmal so viel irgendwie entmenschlicht davor im Sinne, dass es irgendwie so viel leichter irgendwie mit Menschenleben in einer bestimmten Art und Weise umgeht. Also war es früher auch nicht eigentlich auch schon so, wenn man ganz ehrlich ist. Es gab jetzt ein paar Jahrzehnte, wo man das nicht so öffentlich machen konnte. Ich glaube, das hat sich gedreht. Und die Geschwindigkeit hat sich halt einfach, also die Möglichkeit, die Skalierung sozusagen dessen, was möglich ist und die Geschwindigkeit hat sich, glaube ich, total verändert. Aber ich habe ja oft, wenn wir über KI, also je nachdem, welches Thema wir so durchgehen, ich habe oft das Gefühl, KI hält uns so krass den Spiegel vor. Also weil das jetzt einfach nochmal so skalierter, so schneller vorgeht, dann sieht man so in der Essenz, wozu wir als Menschheit eigentlich miteinander bereit sind, im Positiven wie Negativen. Mhm. Und ich finde das gleich, also ich finde es schon auch irgendwie so total bedrückend und erschreckend.
Ja, ja, und gerade, und es gibt ja die unterschiedlichsten Ansätze und es gibt die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bewegungen. Aber in dem Moment, und ich glaube, das war auch das, was bei mir dann so haften geblieben ist, in dem Moment, wo wir bereit sind, anderswo, okay, da können wir noch das woanders einsetzen, diese Technologie, da gibt es noch eine bestimmte Distanz, aber was wir ja jetzt schon sehen, spätestens seit der neuen Trump-Regierung, ist, wie skrupellos diese neuen Technologien, die wir für woanders entwickelt haben, bei uns selbst zu Hause eingesetzt werden. Ne? Und das ist, glaube ich, wirklich was, dass wir einfach sehen, dass das Thema KI und Krieg weit über Krieg hinaus ragt, sondern dass es wirklich diese gläserne Durchdringung der Welt, diese neue Sicht mit zigtausende von Daten und zu koordinieren und eine neue Ansicht von Welt einfach zu etablieren, dass die auch eben genauso genutzt wird, um den inneren Feind zu kontrollieren, um die Grenzen zu patrouillieren. Ne? Die gleichen Firmen, die wir haben, sind auch in der US-Grenzüberwachung tätig. Anduril zum Beispiel oder Palantir ganz klar bei ICE, wo wir sehen, ja, das wird jetzt entwickelt, für woanders, ne? Sehr kolonial auch. Ja? Wir testen die Beta-Version von unserer Technologie, mit der wir ganz viel Geld machen wollen, woanders.
Woanders, genau.
Ja, wo es weniger gesellschaftliche Überwachung gibt, wo es eine krasse, eben halt einen Krieg gibt, wo Überschreitungen nicht so beobachtet werden oder andere Regeln gelten. Und da testen wir es aus, sind bereit, so viel zivile Opfer in Kauf zu nehmen. Und dann bringen wir aber die gleiche Technologie zurück zu uns nach Hause, um dann in der für eine effizientere Verwaltung und so etwas die einzusetzen. Ja. Und das ist der Punkt, wo ich merke, so, okay, wow, da kippt es mein Verständnis und mein Glauben, ja, total.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Und ich meine, ich finde, also, und das ist ja auch wieder interessant zu sehen, also es ja wirklich alles mitkommt, also auch die Haltung dann, wie wird mit Menschenleben umgegangen und also wenn man jetzt so ein bisschen sich so die Aktionen von ICE anguckt, das ist ja auch so, also mal jemanden irgendwie auch mit verhaftet, der eigentlich nicht mit verhaftet werden muss und dann stecken wir den noch.
Ermordet werden, der
genau,
einfach nur
was aber passiert dann halt, ne? Ja, so, also das ist so diese gesamte Haltung, das ist ja nicht nur, also das passiert dann nicht nur woanders, sondern ich habe irgendwie das Gefühl, dass das kommt dann schon irgendwie, also es ist wie auch so ein Kulturfeld, was dann irgendwie mit dem Instrument mitkommt. Und das finde ich, also ich finde beides irgendwie schwierig, aber so im Gesamtpaket finde ich das schon dann auch sehr beunruhigend einfach. Ja.
Und ich meine, ich glaube, es ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass was wir hier beschreiben, dass wir viele von den Beispielen sind anderswo, sind auch kommen aus Amerika, aber in Deutschland gibt es eine sehr ähnliche Tendenz. Ja? Also in meinen Recherchen war es so, dass der Bundesverband der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, der hatte vor.
Es gibt auch wirklich immer für alles im Bundesverband, oder?
Alles im Bundesverband, ja. Der hatte vor 4 Jahren 120 Mitglieder und heute sind das 540, weil so viele mehr neue Elektronikfirmen, Maschinenbauer, Softwarefirmen einfach sehen, ah ja, wir können auch in diesem militärischen Bereich von den neuen Ausgaben davon profitieren und die stellen dann gerade natürlich, wenn die Autobranche brach liegt, wechseln ganz viele von dem zivilen Bereich in den militärischen Bereich. Ja, und es gibt auch bei uns Investorengruppen, die ganz stark dafür plädieren, dass wir ganz viel in neue Startups investieren, dass wir einen neuen wirtschaftlichen Aufschwung, eine neue Renaissance, wie sie es nennen, von Deutschland, darüber nur erreichen können, dass wir richtig fett in Aufrüstung investieren und damit dann in die damit angeblich einhergehenden auch Spillover-Effekte für die Gesamtgesellschaft. Und wenn man aber guten Wirtschaftsinstitutionen und so glaubt, dann ist das gar nicht der Fall. Das ist auch einfach eigentlich eine Verblendung, ja, weil ein Euro, der in die deutsche Rüstungsindustrie fließt, der bringt wohl so an Arbeitsplätzen und an bestimmten, der bringt nur 0,50 Cent an Wertschöpfung, während wenn du 1 Euro in die Bildung gibst oder in Nachhaltigkeitsbereich, kriegst du 3 Euro gesellschaftliche Wertschöpfung voraus. Ja? Also auch das ist so, und das wird ja total gegeneinander gespielt. Ne? Ich habe ja dir vorhin so eine Grafik gezeigt, wo angezeigt wird, wie viel wir für Schulen ausgeben, für Krankenhäuser, ne? So kleine Bubbles, und dann siehst du, wie der Militäretat ansteigt und wie viel wir bereit sind, und die schrumpfen ja. Ne? Also letztes Jahr, als der Wehretat so groß angestiegen ist, wurde zum ersten Mal auch das Sozialbudget massiv gekürzt, was ich in meinem Leben an allen Ecken und Enden merke. Ja, und diese Entwicklung, dass wir die gesellschaftlich bereit sind zu tragen, ist die Frage, sind wir damit gesellschaftlich bereit, sie zu tragen?
Es gibt ja auf jeden Fall nicht so viel Aufschrei. Ne? Es ist ja nicht so, dass es die Massendemonstrationen gehen, die sich gegen den Rüstungsetat stemmen und so weiter, sondern ich glaube schon, dass da auch Angst, also so die Angst davor, wenn wir da nicht mitmachen, dann was ist die Konsequenz, dass dieses Narrativ einfach sehr, sehr gut funktioniert. Und ich meine, ne, also ganz naiv will man natürlich auch nicht an der Stelle sein. Das kann ich. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das einfach von vielen, vielen Interessen, die sehr intransparent da drin mitspielen, getragen wird. Und dass es dann in dem Sinne kein gemeinsamer demokratischer Diskurs ist.
Genau, also vielleicht kommen wir damit auch so zum Schluss. Also ich glaube, was würdest du denn sagen? Also wir haben ja schon ein paar Gründe herausgearbeitet, weshalb wir denken, dass diese neue Entwicklung von KI im Militär eher zu mehr Gewalt führen kann. Ne? Weil einfach die Kosten sind in vielen Bereichen, die Kosten sind geringer, wenn du Drohnen rausschickst. Schwelle zur Gewalt ist auch größer, weil wir die Distanz zwischen dem menschlichen, der moralischen Schranke, die wir alle in uns tragen, und dem Tötungsimpuls, dass wir die verringern. Die Verantwortung wird diffuser, und es gibt ein großes Investoren- und Industriefeld, was neu entsteht, welches ein handfestes Interesse daran hat, Konflikt und Krise als Dauerzustand zu schüren. Mhm. Ja. Was könnte denn eine vernünftige Gegenposition sein? Was wäre denn etwas, wo wir sagen, okay, denn du, ich stimme mit dir überein, ich bin auch super, ich glaube, es ist total wichtig, dass wir verteidigungsfähig sind. Aber ich glaube, für mich jetzt, wenn ich das überlege nach diesen Recherchen, es muss eine klare rote Linie geben, wo für welche Entscheidungen Menschen verantwortbar gemacht werden können auch. Also das ist etwas, für mich ist es auch diese demokratische Kontrolle, dass wir die darüber haben, dass das nicht nur eine Diskussion von Politik und Verteidigungs-Startups sind, und dass wir eine internationale Regulierung, dass wir uns dafür einsetzen. Und ich glaube, dass wir diese Balance im Blick halten, wo fließen Investitionsgüter in unserer Gesellschaft hin? Ja, ist das etwas, wo wir sehr bereit sind, einfach ganz viel in Rüstung zu geben? Und was bleibt mit den ganzen wichtigen Themen unserer Gesellschaft, die ja auch nach und nach einfach verrotten, im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich und sowas. Mhm. Also es wären so ein paar Ansätze, für die man sich einsetzen könnte.
Ja, also ich glaube, ich würde dem allen zustimmen, ich würde daneben setzen. Also weil in meiner Welt, der Fakt, dass wir uns immer noch kriegerisch miteinander auseinandersetzen, eine Haltungs- beziehungsweise eine psychologische Frage auch ist. Also wenn ich merke, wenn ich merke, ich sitze in einer Realität, in der mir das legitim und auch als einziger Weg, also wie du sagst, habe ich ja auch gesagt, wir müssen ja auch ein bisschen verteidigungsfähig sein. So, ja, müssen wir. Und dann trotzdem, also würde ich gerne auch parallel zu all dem, was du gesagt hast, rein investieren, dass wir uns sozusagen mit dem Traumafeld, was dahinter liegt, auseinandersetzen als Gesellschaften, gerne auch global, wenn möglich. Und mal gucken, ob wir da einen Schritt weiterkommen. Das ist natürlich jetzt ein sehr utopischer und abstrakter Wunsch. Ich glaube aber schon, dass das was verändert. Also weil für mich wäre das Wichtigste, dass wenn wir uns schon miteinander kriegerisch auseinandersetzen, weil wegmachen kann man das ja jetzt nicht, also von einem Tag auf den anderen, das ist ja da. Ich glaube trotzdem, je mehr Fühlen man da wieder reinbekommt, umso mehr verändern sich die Entscheidungen, die getroffen werden. Also es gibt ja auch irgendwie, das haben wir, glaube ich, in dem Beziehungsthema auch mal gesagt, es gibt ja immer so diese Annahme, dass man sagt, okay, ein Kind, was man wirklich fühlt, schlägt man nicht. Also man, was das ja im Endeffekt bedeutet, ist nicht, ich habe Mitleid oder so, sondern ich bin in der Lage mitzukriegen, warum macht der andere denn was? Wie geht es denn meinem Gegenüber? Und ich glaube, diesen menschlichen Kontakt wiederherzustellen, da würde ich gerne rein investieren. Und das sind natürlich lauter Babyschritte, die wir da nur gehen können. Und ich glaube, es gibt auch noch super wenig gemeinsames Verständnis, dass das überhaupt ein Hebel ist und dass das Sinn macht und dass das nicht Hokuspokus ist oder sonst irgendwas. Aber das wäre mir einfach total wichtig, weil ich glaube, sonst können wir das alles, was du strukturell gerade benannt hast, irgendwie machen. Aber das sind dann alles so ein Rahmen, damit wir uns im Zaum halten. Aber der wirkliche Kern, den sind wir damit, glaube ich, nicht angegangen.
Ja, genau. Und es ist sehr einfach, diese schwere moralische Entscheidung und diese Themen wirklich in sich zu halten. Und es ist so viel einfacher, das zu externalisieren und nach draußen zu tun und dann einer Technologie das alles drüber zu stolpen.
Genau.
Und das Ganze wieder mehr zu mir zu nehmen, meine eigene Konfliktfähigkeit mir selbst anzuschauen. Bin ich auch bereit, jetzt nicht in kriegerische Auseinandersetzungen, aber mit Widersprüchlichkeit zu sein, mit Spannung, mit der Messiness of everyday life, die passiert, kann ich mich dafür auch öffnen? Oder muss ich das irgendwie an einen Entscheidungsbaum abgeben und ChatGPT befragen oder Claude befragen, wie ich in diesem und diesem Fall agieren muss? Ne? Also wir haben eigentlich das gleiche Muster. Das, was mir innerlich mich vielleicht überwältigt, gebe ich super gerne nach außen. Und der emanzipatorische Schritt wäre quasi, das wieder wirklich zu mir zu nehmen, mich damit zu beschäftigen, mich in meinem unmittelbaren Umfeld, auch für vielleicht euch als Zuhörer und ZuhörerInnen, zu gucken, was ist denn meine eigene Fähigkeit, mit Krieg, Spannung, Konflikt zu sein? Und wo nehme ich das zu mir und wo tue ich es nach draußen?
Genau, und wie sehr kann das Gegenüber, was ich dann vielleicht als feindlich erlebe, wie sehr kann ich die Person noch als Mensch sehen und wo muss ich mein Gegenüber abwerten, dehumanisieren, damit ich mit der Spannung überhaupt klarkomme und vielleicht mit dem, was ich da tun will. Ja. Und ich glaube, wenn wir da einen Schritt weiter kämen, ich glaube, dann würden uns andere Ideen kommen und wir würden andere Entscheidungen treffen, wie wir denn dann Konflikte miteinander gestalten wollen.
Vielen Dank.
Danke euch.
Danke fürs Zuhören.
Agent Mensch ist eine Produktion von Bettina Rollo und Joanna Breidenbach. Die Videography stammt von Susanne Erle. Grafik und Visuals von Sienna Powers. Die Soundscape ist komponiert und produziert von Nick Meehan. Danke fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge.